Half Alive auf Flux FM mit Runaway. 17 Uhr und 10 Minuten hört die Morning Show am Nachmittag auf Flux FM. Und ich begrüße, es war Ramp Talk jetzt gerade, ganz, ich begrüße meine mich erstaunend anguckenden Gäste, Tobi Müller und Jens Balzer. Wir quatschen ein weiteres Mal über den Popsalon morgen Abend um 21 Uhr in der Bar des Deutschen Theaters. Es wird diesmal gesprochen auch über vielleicht avantgardistische Klänge aus der ehemaligen DDR. Die Lippock-Brüder sind eingeladen. Ronald und Robert und Susanne Bienast-Preißendörfer. Auch die eine nicht ganz unbekannte in der Szene.
Ich glaube, so lange hat er noch nie am Stück geredet, oder?
Wir kamen immer vorher dazwischen.
Ja, sollen wir heute gar nichts sagen, oder?
Ja, ich weiß es ja nicht. Ich wollte erstmal Tag sagen.
Ja, ich finde das gut. Aber es ist anders als sonst.
Und ich habe jetzt einmal versucht, so eine professionelle Einleitung ins Gespräch zu finden. Wurde von euch natürlich wieder knallhart sabotiert.
Jetzt wollen wir mit so vielen O-Tönen und Beispielen kommen und hier so ein bisschen seriöses Radio simulieren. Ja. Wolltest du natürlich gleich ziehen, das ist schon klar.
Ja. Aber haben wir das wieder nicht geschafft.
Aber die Gäste, Ort und Zeit hast du ja schon genannt. Im Grunde ist ja alles Wesentliche gesagt.
Ja, gut, wir haben jetzt in den letzten Wochen hier in Deutschland sehr oft über die Kirchen gesprochen oder auch über die Kulturschaffenden, was die für eine Rolle gehabt haben beim sogenannten Mauerfall bei der Friedlichen Revolution. Und jetzt kommen quasi Underground-Künstler bei uns zu Wort. Das ist nochmal eine ganz andere Rolle. Sind beide aus dem Prenzlauer Berg oder alle drei. Also ich habe jetzt die Brüder zusammengenommen, Ronald und Robert Lippock von Ornament und Verbrechen, hieß ihre erste Band 86 gegründet. Und die Band von Susanne Bienast-Preißendörfer hieß der Expounder des Fortschritts, ist als fortgesetzte Expedition jetzt wieder unterwegs, zum Teil mit den Kindern an den Instrumenten. Klingt ziemlich gut. Ich war da vor einem Konzert im Ausland hier in Berlin vor 2 oder 3 Wochen. Und das sind so Positionen, die man in diesen ganzen Feierlichkeiten immer noch relativ selten hört.
Ne? Ja,
weil viele von denen gingen natürlich wie oft an Ostberlin, dieser ganze Staat haben wir schon immer am Arsch vorbei. Und die hatten auch nicht so wahnsinnig viel zu schaffen mit der manchmal ein bisschen, wie soll ich sagen, aufgeblasenen Brust mancher Kulturschaffenden, die am 4. November im Alex gesprochen haben. Und die zum Teil ja auch einfach regierungsnahe Künstler waren.
Ja.
Und das waren die eben nicht.
Die dann aber die Speerspitze der Revolution sein wollten zwischendurch wieder.
Ja, das waren ja manche auch. Da waren ja auch sehr kluge Leute dabei. Aber das ist einfach eine ganz andere Position. Ja. Und diesen Underground gab es natürlich eben nicht nur in Ostberlin, muss man sagen. Also Karl-Marx-Stadt Chemnitz war da zum Beispiel auch sehr wichtig mit AG Geige oder so.
Ja.
Leute wie Frank Bretschneider draußen vorgegangen sind, die wir auch.
Eltern vom Kraftklub-Sänger, ne? War AG
genau.
Geige.
Sowas auch, genau. Und aber das fanden wir jetzt mal wichtig, ein paar Tage nach den Feierlichkeiten diese Stimme nochmal quasi groß werden zu lassen. Sind ja auch alles Leute, die bei der Musik geblieben sind, die Lippock in ganz verschiedenen Bands. Susanne Bienast ist Professorin für Musik und Musiktheorie tatsächlich. Also ist da quasi eher auf der theoretischen Seite dabei geblieben.
Mhm.
Und genau, vielleicht hören wir mal rein.
Lass uns mal reinhören.
Tape von 1988 war das, glaube ich, Rotmaul gibt es genau in 25 Ausführungen als aber Tape.
Extra den Kassettenrekorder nochmal rausgeholt hier.
Ja, so ist es. Wir halten jetzt den mal vors Mikrofon und hören ein bisschen von Rotmaul 1988, Ornament und Verbrechen.
Ornament und Verbrechen, die Lippock-Brüder, die morgen zu Gast sein werden. Am Deutschen Theater hier nochmal gehört mit Stoff aus den 80er Jahren.
Klingt ja eigentlich für mich fast ein bisschen, als könnte es bei Daniel Miller auf Mute erschienen sein, ein paar Jahre früher vielleicht, oder?
Hätte auch lässig eine westdeutsche New Wave-Band der mittleren 80er sein können.
Die mit Neubauten auf Tour gewesen sind und so, das hätte gepasst.
Auch mit so leiernden Tapes arbeiten, also das war schon irgendwie, das, obwohl man ja wenig voneinander wusste, also es gab ja Kassettenverkehr zwischen den beiden deutschen Teilstaaten, aber so wahnsinnig war der Austausch halt nicht. Aber gibt es doch schon so gewisse historische Ähnlichkeiten. Nur, dass zum Beispiel die Lippock-Brüder dann ja irgendwie nach der Wende irgendwie daran weitergearbeitet haben. Also an diesem, hab das eben schon gesagt, irgendwie, also nicht nur Susanne Bienast-Preißendörfer, sondern auch die beiden haben ja mit vielen Theaterarbeiten, aber auch elektroakustischen Installationen und viel improvisierter Musik irgendwie auf unterschiedlichen Instrumentarien gearbeitet. Und das ist ja eine Tradition, die eigentlich dann so die westdeutschen Postpunk-Bands eher nicht mehr gepflegt haben.
Zum Teil, weil sie aus dem Theater kamen. Ich glaube, Ronald Lippock hat auch im Deutschen Theater gearbeitet, schon im November, also schon im Herbst 89, was ihr dann wichtig war für die Demo auf dem Alex und so weiter. Aber was wir jetzt hören, nochmal kurz vielleicht von Expander des Fortschritts 89, tatsächlich im Ausreisesommer, im sogenannten, wo die dann schon über Ungarn und die Tschechoslowakei ausgewandert sind, viele DDR-BürgerInnen und Bürger, ist dieses Album tatsächlich in England erschienen, nämlich bei Recommended Records. Also das war nicht eine Platte bei Amiga, bei einer staatlichen DDR-Plattenfirma, sondern 89 gerade noch in London erschienen, bevor dann lustigerweise nach dem Mauerfall noch bei Amiga was veröffentlicht wurde oder was davon noch übrig war. Hören wir da vielleicht nochmal rein beim
Expander des Fortschritts Todesanzeige.
Starb unser Vorbild. Mit ihm verlieren wir Träger der Medaille. Plötzlich ab im Alter umging von uns mein geliebter Treuer.
Die späteren Arbeiten fürs Theater schimmern hier schon ein bisschen durch, finde ich. Und was, glaube ich, auch bei beiden auffällt, ist, dass so eine strenge Ästhetik formuliert zu werden scheint, dass man sich an ästhetische Grundsätze entweder hält oder sich an denen abarbeitet.
Ja, ich glaube, das ist eher so ein bisschen Appropriation Art eigentlich tatsächlich, was die damals gemacht haben, bevor es quasi ein böses Wort wurde. Also in dem Sinne, dass man bereits existierende Radioansprachen, Fremdtexte und so inkorporiert hat, wie jetzt zum Beispiel diese Todesanzeigen, die dann plötzlich auch so eine Funktionärssprache kriegen ein Stück weit. Ne? Ja. Also dass eine Todesanzeige sowas ganz Privates, weil sie sehr öffentlich und hohl klingen kann und auch dementsprechend vorgetragen wird. Und das sind ja doch so Cut-Up- und Montagetechniken, die sich natürlich durch die ganze New Wave irgendwo ziehen. Und das hört man hier auch so, wie es aufgenommen ist. Das Schlagzeug ist sehr avanciert aufgenommen. Das macht man nicht irgendwo in einem Hinterhof in Prenzlauer Berg, sondern da ist dann schon ein bisschen mehr am Start und klingt eigentlich sehr, sehr 80s tatsächlich, ne? Oder vielleicht sowas, was die Residents auch gemacht hätten können.
Ja, oder der mittlere Brian Eno, der späten 70er, der das dann mit Raff-Fahndungsaufrufen getan hat, was die ja mit Todesanzeigen machen. Aber im Unterschied dazu oder im Unterschied zu vielen Bands auch da ist es wieder so, wie gesagt, das hast du schon gesagt, dass das Schlagzeug ist bedeutend besser abgemischt, aber auch bedeutend besser gespielt als bei vielen, sagen wir mal, westdeutschen New Wave Bands. Also man hört hier auch schon, dass da Musik musikalisch virtuose, oft ja auch Jazz musikalischer Hintergrund ist. Das hat in Großbritannien bekanntlich so einen Strang gegeben, irgendwie, aber gab es eigentlich im Westdeutschland der 80er Jahre gar nicht.
Ne? Ja, und da habe ich, glaube ich, dieses Ästhetik-Ding vorhin rausgehört, weil man nämlich merkt, das sind Leute, die können eigentlich virtuos und schönste Melodien spielen, zwingen sich aber in so ein Korsett, das eher so streng wirkt und das eben nicht mit den lang geschwungenen Melodiebögen um die Ecke kommen.
Das ist dann eher so das Prinzip des älteren deutschen Krautrock, ne? Also von Can aus den 70ern, mit denen ja dann zum Beispiel auch die Gebrüder Lippock immer in Verbindung gebracht worden sind, sowohl mit Ornament und Verbrechen als auch mit ihren Nachfolgebands. Sie haben sich dann eigentlich immer lange, können wir morgen mal drüber sprechen, interessiert mich auch, lange gegen diesen Vergleich gewehrt, irgendwie so, weil sie sich jetzt nicht auf so eine deutsche Musik-Nationalgeschichte irgendwie festgelegt werden wollen. Dann aber später aber zum Beispiel auch eine sehr schöne Arbeit zu dieser Can-Ausstellung, die Christoph Tandert vor ein paar Jahren in Britannien gemacht hat, irgendwie beigesteuert. Da gab es dann schon irgendwie so ein, sagen wir so, entspannteres Verhältnis zum gemeinsamen musikalischen
Erbe. Ja, aber es ist ein anderer Grund. Die Krautrocker haben gegen die Nazis musiziert quasi oder wollten einen Bruch machen mit der Elterngeneration, die quasi mitgemacht hat im Naziregime. Und die Lippock-Brüder hatten ja ganz andere Themenfelder, an denen sie sich abarbeiten mussten.
Ja, da gibt es aber auch schöne Unterschiede, die vielleicht morgen auch noch zur Sprache kommen. Das eine ist natürlich DIY, also Do It Yourself, das sind die Lippocks. Und das sind Binas Preisendorf und ihre Kollegen vom Expander jetzt eher nicht. Also da sind einige schon dabei, aber das kommt natürlich schon auch aus einem quasi musikwissenschaftlichen Hintergrund, der natürlich auch die Avantgarden bereits kennt, des 20. Jahrhunderts und so weiter und da schon auch geschult ist. Gerade eine Kollegin hat mir heute erzählt, wie er Susanne Bieners noch vor der Wende geholfen hätte bei Klavierunterricht und bei dieser sogenannten Eignungsprüfung für ein Musikstudium.
Wow.
Und so.
Oh, wow.
Also das hat sie da gleichzeitig gemacht, wie man New Wave gespielt hat, hat sie Leuten geholfen, in diese Studiengänge zu kommen.
Ah, interessant.
Das quasi ihr Hintergrund war. Also das sind schon auch sehr unterschiedliche Kulturen, auch in beides Teilen. Das ist Berliner Underground natürlich war.
Auf jeden Fall toll, dass ihr diese Stimmen nochmal quasi an die Mikrofone holt in Zeiten wie diesen, rund um das 30-jährige Jubiläum des Mauerfalls. Sind das Positionen, die in der Tat noch nicht so oft beleuchtet worden sind in letzter Zeit? Insofern ist das schon mal eine ganz gute Idee. die da auf die Bühne gebracht werden.
Das ist nett, dass du das sagst.
Ja, habt ihr, also ich habe da einmal eine ganz gute Idee.
Einmal mal eine gute Idee.
Sind wir hier jemals in der Sendung schon mal gelobt worden?
Ich glaube, das ist das Ende, oder? Kann das weitergehen?
Das ist wie der Kurs vom Paten, weißt du, was ich meine?
Ich sinke schon dann nieder.
Erst redet er die ganze Zeit alleine, dann lobt er uns noch. Was soll? Mach mal Musik, ich muss mich intellektuell
sammeln. Lass uns doch mal Michael Kiwanuka anschmeißen und dann darüber kurz sprechen.
Sehr gut. Ja.
Michael Kiwanuka mit Hero, ein Stück, über das ihr sprechen wollt, morgen in der Bar des Deutschen Theaters ab 21 Uhr im Rahmen des Popsalons. Jens Balzer, Tobi Müller, warum?
Naja, Michael Kiwanuka ist sowas wie ein quasi Indie-Soul-Rockstar und eine interessante Figur, die auch verschiedene Stränge quasi vereint. Ne? Das ist nicht nur quasi das Retro-Soulige, wenn man so möchte, hat auch eine Rock-Vergangenheit, das hört man ja immer, also die Chord-Changes hier, die Progression, die Harmonie, das hat ja auch sehr was Hendrix-haftes, was hier quasi verlangsamt nochmal mitkommt. Und das ist ehrlich gesagt auch so ein bisschen das Thema des Videos. Das ist sehr spannend hier, weil hier geht es ja eigentlich um Polizeigewalt und um Überwachung und um das sogenannte Co-Intel-Programm des FBI von den 50ern bis in die 70er Jahre hinein von Edgar Hoover, ein absolut paranoider Antikommunist, der ja viele Gegenkulturen ausspioniert und Karrieren verunmöglicht hatte und so weiter. Das erzählt dieses Video, wie man da Karrieren kaputt gemacht hat. Es erzählt aber auch die Gegenüberstellung von weißer, quasi linker Hippie-Subkultur und schwarzem Aktivismus. Mhm. Und das war natürlich mal eine sehr interessante Melange, wenn man so möchte, oder auch eine Solidarität, die sich zwischen diesen beiden, grob gesagt, Kulturen entspannen konnte, die dann irgendwann einen Bruch erlitt. Und das kann man einerseits jetzt retromäßig nostalgisch gucken. Ich würde da aber gar nicht so sehr auf die Nostalgie gehen, so wie es ja manchmal auch klingt, sondern auch daran erinnern, dass das eben mal quasi Allianzen waren. Also heute kehren ja die wieder, indem man sagt, geht es um die soziale Frage oder geht es um Identitätspolitik? Und es gibt Leute, die das versuchen auszuspielen gegeneinander. Es gibt Leute, die sagen, ja, lass uns mal daran erinnern, ob das nicht eigentlich derselbe Kampf ist oder zumindest ein verwandter Kampf oder ein Kampf, der sich eben solidarisieren lässt. Mhm. Und das macht Kiwanuka immer wieder auf diese Platte, ganz besonders in diesem Lied und in diesem Video. Und das finde ich schon sehr viel mehr als so die, sagen wir mal, gängige Popproduktion.
Ja, wobei er auf den vorherigen Veröffentlichungen auch schon sehr viel politisches Material untergebracht hatte.
Ja, das ist hier aber nochmal deutlich afrozentrischer geworden.
Okay.
Quasi vielleicht auch mit dem Blick, dass er jetzt wirklich in Amerika durchstarten will. Er hat ja quasi als Serienmusik von irgendwie HBO-Serien und so von zwei irgendwie einige Bekanntheit zumindest im Ohr. Ne? Mhm. Erlangt es nicht unbedingt als Figur. Und das geht schon in die Richtung, dass er das deutlich ernster nehmen möchte. Und auch deswegen ist der Sound der Platte auch so ein bisschen schroffer. Es ist nicht mehr ganz so nur dieses butterweiche, schön soulig, streichermäßig arrangiert ist. Und es hat auch ein paar Kanten, hat ein bisschen saure.
Aber interessanterweise Sounds. Wird also auch da, wo es die Kanten hat und wo die Sprödigkeiten auftreten, viel von seiner Stimme einfach wieder aufgefangen. Ne? Also es hängt ja schon auch irgendwie, wenn ich hört man bei diesem Stück Hero auch irgendwie so bei einem also Zorn oder bei der Intensität, die auch gerade diesem Video nochmal transportiert wird, also des politischen Aufbegehrens. Mir hängt ja doch immer so eine gewisse Melancholie darüber. Und ich glaube, diese Melancholie kommt irgendwie so aus der Weichheit der Stimme. Es ist immer irgendwie was Gepolstertes, Zurückgenommenes.
Ja.
Das, wie gesagt, also dieses Video ist also auch in der Art und Weise, wie es sowohl erzählerisch funktioniert, also wie es eine Geschichte erzählt, die dann irgendwie zu keinem Abschluss kommt, aber dann trotzdem in die Zukunft weist, gerade dadurch. Das ist auch schon rein vom Dramaturgischen wirklich herausragend. Also wir haben in letzter Zeit viele Videos gesehen, die dann eher so, sagen wir so als auch so, sagen wir so audiovisuelle Installationen funktionierten, die eher durch Schauwerte interessant waren. Aber hier wird wirklich mal wieder eine Geschichte erzählt. Und da fällt einem dann auf, irgendwie wie selten Videos, die tatsächlich Geschichten erzählen, irgendwie eigentlich geworden sind. Abgesehen von so, sagen wir mal, diesen Großtaten von Beyoncé von vor 2 oder 3 Jahren, also wo dann ja auch zusammenhängende Storys erzählt werden. Aber das narrative Video ist doch eigentlich recht selten geworden.
Aber schön, dass hier das quasi die Grundidee der Soul-Musik weiterlebt, nämlich dass man Geschichten erzählt aus politischen Kontexten heraus und die aber in so eine Musik hüllt, die für jeden so einen Zugang bereithält, sodass man eben vielleicht auch als jemand, der sich eben erstmal nicht um afroamerikanische Problematiken kümmert, dass man da so reingesogen wird und dann unter Umständen eben auch Empathie erzwungen wird durch Musik. Also und das ist ja wirklich was Soul schon immer versucht hat. Und das Michael Kiwanuka ist da ja eigentlich auch in der Reihe von Vorfahren unterwegs, könnte man sagen.
Ja, ist auch interessant, dass wir hatten ja im Frühjahr auch über Solange Knowles gesprochen, die ja auf eine ganz, also musikalisch andere Weise, aber ja auch auch irgendwie auf so, sagen wir mal, so die afroamerikanische Musik der 70er Jahre zurückgreift oder späten 60er, frühen 70er. Irgendwie da dann halt eher mit so psychedelischem Soul, Jazz und irgendwie Stevie Wonder Piano-Figuren. Aber so das, man hat schon das Gefühl, dass es da jetzt auch gerade der Rückgriff auf frühere Phasen der, sagen wir mal, popkulturell geerdeten Emanzipationsgeschichte irgendwie auch deswegen erfolgt, weil sagen wir mal, politische Emanzipation in einem aktuellen popmusikalischen Erscheinungsformen eigentlich gerade ziemlich ins Leere läuft. Mhm.
Da besinnen sich dann Menschen zurück, glücklicherweise, auf bereits gelungene Formen des Protests in Musikform. Wir sind jetzt weg von dem Video, das eine ganz lange Geschichte erzählt, und bei einem kleinen Filmchen, in dem man eigentlich nur noch einen Mann sieht, der im Wasser sitzt, nackend. Wir sind bei einem Stück Musik von Louis Arke angekommen.
Ja, ein ganz, ganz junger Mann aus Stuttgart. Den wir morgen einfach nochmal, ich weiß nicht, ob es darüber viel zu reden geht, aber das fand ich zumindest irgendwie, das Video kam mir letzte Woche unter irgendwie, und die Platte, die demnächst erscheint und im Titel Bitte lass mich frei, fand ich so zumindest irgendwie das Interessanteste an deutschsprachiger Musik, was ich in diesem Jahr so mitgesehen habe oder mitgehört habe. So ein junger, falsettierender, meistens etwas trauriger, melancholischer Mann, der aber gleichzeitig auch so dieses Falsett und ganz interessante Autotune-Kleider hüllt, wie wir gleich sehen werden. Und dann gibt es in diesem Stück zum Beispiel auch einen erstaunlichen Bruch. Es fängt halt eher an wie so was Schlagereskes und dann am Ende, unter anderem deswegen habe ich es auch für Müller mit, klingt es dann so ein bisschen wie Grauzone, also Eisbär.
Weil es mal so Sprechgesang wird.
Es zieht dann so eine leichte schweizerische, psychotische Kühle auf.
Am kalten Polar. Mit Stuttgart will ich natürlich genau gar nichts zu tun haben.
Wer möchte das schon? Nicht mal die Stuttgarter anymore.
Nein, interessant ist tatsächlich die Stimme und ist natürlich ganz anders als ich sie aus der Schweiz kommen könnte. Ich glaube schon, dass da noch so
diese
ein
Stimme
Strang,
niemals aus der Schweiz
ein Strang des Schubert-Liedes irgendwie noch ein bisschen. Das hat natürlich überhaupt so gar nichts R&B-Autotune-haftes eben und auch nichts von einem souligen Falsett, sondern das ist eine ganz andere, quasi eine deutsch-romantische Tradition
des
Kunstliedes. Fast, ne? Ja. Dass da irgendwie so ein bisschen erinnert wird dran, wie fest oder wie stark werden wir dann noch sehen, aber das fand ich zumindest in der Differenz ganz interessant, das mal so zu hören.
Mhm. Morgen also zu Gast in der Bar des Deutschen Theaters ab 21 Uhr die Brüder Robert und Ronald Lippock und Susanne Wieners-Preisendörfer. Alle drei werden einiges zu erzählen wissen über die Zeit kurz vor 89, wie war es da in einer avantgardistischen Musikszene unterwegs zu sein, in der ehemaligen DDR und außerdem kann man ja auch nochmal sprechen über diesen ganzen Bereich zwischen Mauerfall und friedlicher Revolution. Das ist ja auch schon mal interessant, dass das auf der einen Seite des ehemaligen Schutzwalles Mauerfall heißt, auf der anderen Seite heißt es friedliche Revolution. Auch darüber wird es ja noch zu sprechen sein und dann stellt ihr noch neue Musik vor.
Ich muss ja auch noch, immer noch aus historischen Gründen was nachholen, weil ich habe ja damals in Hamburg gewohnt, 89, und wir haben ja erst circa 3 Monate später davon erfahren, dass die Mauer gefallen war. Also das, bis so die ersten Trabis den Weg auf der A24 gefunden hatten, das auf der heutigen A24, das zog sich hin. Insofern gibt es da noch irgendwie historisch irgendwie was abzuhören.
Ja, sehr gut. Wir freuen uns drauf und verlosen an dieser Stelle schon mal Tickets für die Bar des Deutschen Theaters. Morgen um 21 Uhr geht's los, der Popsalon mit Jens Balzer und Tobi Müller. Und wer da vorbeigehen möchte, ohne Eintritt zu bezahlen, der rufe jetzt an. 030 2000 9000, Berlin 2000 9000, das ist die Nummer. Zum Glück, Jens Balzer, Tobi Müller, vielen Dank.
Das war wie immer toll mit dir.
Ja, nicht vergessen, der Raucherbalkon wird voraussichtlich offen bleiben.
Was heißt
nach meinem
Kenntnisstand
wird das sofort gelten, also unverzüglich.
Oh, nicht schlecht. Hat er das Schabowski-Zitat auch nochmal untergebracht. Also nach meinem Kenntnisstand ist das hier sofort unverzüglich. Tschüssi.
Tschüss.
Hier Louis Arken aus dem Kurs mit Schillerndes Mädchen.